Wir gehen also weiter, dass Ideen gar keinen Wert haben. Wirklich zero, 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 sondern nur, wenn sie umgesetzt sind und eingeführt und auf die Straße gebracht sind. Das ist Innovation und dann kommt auch der endliche Wert.
Business Angel Talk mit David Rothart.
Mein Name ist David Rothart. Ich bin Gründer von Companisto. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Menschen darüber, warum und wie sie in Startups investiert haben. Ich selbst habe Companisto gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups beteiligen zu können und viel mehr Menschen den Zugang zu dem Thema zu geben. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast.
Hi Lars, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir haben uns ja so ein bisschen angelacht über LinkedIn, ist mir auch so auch noch nicht passiert. Und jetzt habe ich dich vor der Flinte gesehen, haben wir uns noch nie. Ja, du hast ein großartiges Buch zum Thema Innovation geschrieben. Bist in dem Bereich auch schon sehr lange aktiv. Magst du uns zum Einstieg mal ein bisschen was über dich erzählen?
Ja, klar, gerne. Also erstmal hallo, David. Ja, ich bin Lars Behrendt von Herzen Ingenieur. Also komme wirklich so aus dem ganz klassischen Maschinenbau tatsächlich ursprünglich. Und habe damals im Jahr 2000 irgendwann mal den Abschluss gemacht, schon ein bisschen her. Ich bin nämlich 47 Jahre auch schon. Sieht man mir nicht an, weiß ich. Und habe als einer der Ersten damals in dem Bereich das Ganze verknüpft mit dem Thema E-Commerce. Das ist halt ewig her, mit Sondergenehmigung und Sonstiges ging das damals an der Hochschule. Da war das Ganze noch so völlig unbekannt. Ja, und seitdem bin ich im Bereich Innovationsentwicklung unterwegs, immer wieder in verschiedensten Facetten, dies, das, jenes. Und mit Granny & Smith, mit dieser Firma jetzt hier seit ja fast 15 Jahren jetzt, immer wieder das Thema, wie bringt man neue Dinge an den Start, wie macht man sie erfolgreich und ja, das ist unsere Mission.
Ne? Ja, super spannend. Also zum Thema Innovation gibt es natürlich schon jede Menge, ganze Bücherregale voll, aber jetzt hast du gerade mal, weiß ich nicht, dein erstes Buch, was du sogar geschrieben hast, jedenfalls ist es gleich ein Bestseller und auch noch zum Thema Innovation. Warum hast du das gemacht?
Also ganz ehrlich, also weil alles, was ich draußen gelesen habe, war entweder so ein Riesenschinken und dann in der Regel auch etwas wissenschaftlich weltfremd, was zum Thema Innovationen gab, oder es war so total Startup-fancy, also wo dann irgendwelche Methoden drin sind, 5 Peeps, 7 Hats, irgendwie was, wo du denkst, okay, ja, oder es gab einfach nichts da draußen, was mich so wirklich richtig überzeugt hat, weil ich meine, wenn du in der Praxis wirklich mal agierst und du feststellst, also die ganzen Methoden, die da so sind, die helfen nur echt arg beschränkt bei der Innovationsentwicklung, das sind dann doch irgendwie andere Themen, die irgendwie einen nach vorne bringen und das hat mich immer wieder geärgert. Ich kaufe immer wieder neue Bücher, hier liegt auch irgendwie ein ganzer Stapel, lese auch immer wieder sehr viel, aber irgendwie fehlte mir immer genau das, was ich sagte, warum schreibt denn da keiner drüber, was ist denn da eigentlich los? Ja, und das war der Hintergrund, einfach zu sagen, okay, dann mache ich es jetzt, hilft nichts. Ne? Und habe mich dann durchgequält, 2,5 Jahre lang da geschrieben. Und ich bin wirklich, meine Deutschlehrerin hat zu mir immer gesagt, irgendwie, oh, Lars, wenn aus dir mal was wird, du. Also, ich kann überhaupt nicht schreiben, habe mich da wirklich durchgequält. Und trotzdem haben wir es irgendwie auf die Reihe gekriegt. Und jetzt, ich glaube, in der 5. Rechtschreibkorrektur ist es dann auch langsam mal so einigermaßen rechtschreibfehlerfrei. Und ja, jetzt, da stehen wir mal dabei, ne?
Ja, cool. Glückwunsch dazu. Also so ein Buch schreiben ist nicht immer reine Freude, bekomme ich mit. Aber du hast es gepackt und ich glaube, viele Menschen erfreuen sich daran. Ja, Thema Innovation ist deins. Vielleicht mal ganz am Anfang auch ein bisschen blöd gefragt. Was genau ist denn für dich eine Innovation?
Also die Frage ist natürlich auf der einen Seite tatsächlich echt blöd, weil ich relativiere das gleich, aber sie ist auch sehr gut, weil Innovation ist auf der einen Seite ja immer genau das, was es eben nicht gibt. Deswegen kannst du es halt nicht definieren. Wenn es definieren könntest, wäre schon keine Innovation mehr. Das liegt in der Natur der Sache. Auf der anderen Seite ist die Frage trotzdem gut, weil es draußen ganz, ganz viele Falschdefinitionen gibt. Ja? Also wenn ich sehe, dass irgendwelche Forschungsinstitute sich draufschreiben, Innovation, nein, das ist keine Innovation. Innovation bedeutet für mich, etwas Neues zu entwickeln und es auf die Straße zu bringen, erfolgreich in den Markt reinzubringen, das ist erst eine Innovation. Und zum Beispiel überhaupt gar nicht nur, wenn jemand irgendwie tolle Ideen hat oder sowas. Ja, das wird ja häufig mit verwechselt. Wir gehen da so weit, dass Ideen gar keinen Wert haben. Wirklich zero, 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 sondern nur, wenn sie umgesetzt sind und eingeführt und auf die Straße gebracht sind, das ist Innovation und dann kommt auch der endliche Wert. Und dieses Thema, ich weiß, da gibt es andere Definitionen von und wir haben das sehr vortrefflich, kann man sich darüber streiten. Mache ich auch gerne und immer wieder. Von daher, das ist auch ein wesentlicher Bestandteil dieses Buches, weil ich gesagt habe, das kann so nicht sein. Als über das Iberi, das sind Kreativtechniken, das sind Methoden, aber es ist keine Innovation. So, deswegen ein ziemlich klarer Fahrplan.
Höre ich da richtig bei dir raus, dass du sagst, es mangelt in dem Sinne nicht an den Ideen, sondern eher auf der anderen Seite, nämlich auf die Straße bringen?
Das ist ja nicht, das ist nicht nur meine Meinung. Also da, ich mache es ja jetzt halt schon ein paar Tage. Und egal, wo wir hinlaufen, du kriegst es überall gespiegelt. Die Unternehmer sagen, wir haben Ideen en masse. Also wirklich, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Und genau das ist der Punkt. Und Tagesgeschäft plus natürlich, wir sind ja alle nicht irgendwie wenig ausgelastet. Und die Dinge ziehen sich dann wie Gummi. Ja? Man macht mal hier ein bisschen was, man macht mal da ein bisschen was und dann fängt man wieder ein bisschen da an. Und irgendwie der heutige Innovationszyklus dauert in der Regel zwischen 12 und 18 Monate, bis ein neues Produkt am Markt ist. Ja, im Durchschnitt. Es gibt Firmen, die brauchen noch länger. Und das ist einfach, wie gesagt, das ist so viel Schmerz und so, das macht so wenig Freude dabei auch, dass natürlich auf dem Weg dahin so viel kaputt geht. Und alle Leute, eigentlich sind es ja immer die Projekte, die richtig geil sind. Aber wenn man so herkömmlich arbeitet und herkömmlich rangeht, dann wird es immer richtig zäh und dann ist es, ne? Und das ist einfach der Hintergrund dabei. Ne?
War diese Erfahrung auch ein Grund dafür, warum du Granny & Smith gegründet hast? Also wie ist das eigentlich entstanden? Woraus?
Ja und nein. Also wir haben auch herkömmlich gearbeitet. Bis vor die letzten 5, 6 Jahren haben wir auch genauso gearbeitet und haben also auch versucht, dann irgendwie mit ganz herkömmlichen Wegen Innovationen zu entwickeln, sind dann an alle Hürden getroffen, schlaflose Nächte, Augenränder und was nicht alles dazugehört. Das ist halt bei Innovation immer so. Der eigentliche Grund, warum ich diese Firma gegründet habe, war ein ganz eigener, ein anderer, weil ich war auch in diversen Unternehmen tätig und da habe ich irgendwann gemerkt, dass es immer nur darum ging, die eigene Kasse voll zu machen. Und das hat mich ein bisschen, neudeutsch abgefuckt. Das kann doch nicht wahr sein. Also ich soll jetzt mehr Beratertage verkaufen. Ich soll jetzt mehr, es muss doch um das Produkt gehen, muss doch was richtig Geiles mal rauskommen. Können wir sich darum einfach mal kümmern? Und das war halt immer genau andersrum. Und das ist halt auch genau das, wofür die ganze Beraterzunft da draußen auch kritisiert wird. Das ist wirklich so draußen, ja. Es geht ausschließlich darum, die eigene Kasse voll zu machen. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und das war der eigentliche Antrieb, warum ich diese Firma gegründet habe. Und warum wir denn uns ausschließlich auf Innovation konzentriert haben, ist der Hintergrund, dass wir gemerkt haben, also einmal, was macht uns Freude? Was hat uns Spaß gemacht? Und es sind nicht diese Projekte, die diesen wiederkehrenden Charakter hatten, die in der Regel auch ausgeschrieben worden sind und dann zum Mindestpreis irgendwo vergeben und sonstiges. Dann ging es nur darum, die irgendwie möglichst effizient abzubilden. Sondern es waren genau immer die Dinge, wo wir auch so ein bisschen wie so ein Ochse vom Berg standen und gar nicht genau wussten, was kommt da jetzt auf uns zu. Das eins der ersten Projekte war damals für BMW, digitales Autoradio zu entwickeln. Also wirklich so ein, keine Ahnung, weil heute ist das, da war das auch mit diesem Drehknopf nicht ganz so schlimm. Also ich jetzt irgendwie ein bisschen erzählen. Es gab schon die Vorläufer, aber sie hatten da keine Displays, sie hatten keine User Interfaces, gar nichts. Ne? Und keiner konnte sich wirklich vorstellen, wie sowas aussieht. Und das war aber trotzdem geile Projekte, weil heute, habe ich gerade vorgestern gesehen, hat Mercedes ein Konzept vorgestellt und das ist genau das, was wir vor 15 Jahren entwickelt haben. Wir sagten, geil. Und damals haben sie uns gesagt, ja, das wird es so nicht geben. Niemals wird es einen Computer im Auto geben und so. Und das ist immer so ein Projekt, wo ich merke, das triggert mich und das Team, was hier dabei ist, genauso. Die haben einfach Bock drauf, solche Sachen zu entwickeln, wo der Weg und der Fahrt nicht klar ist und wo man genau wie auch immer mit Höhen, Tiefen, rechts, links irgendwas findet und sagt, okay, das könnte es gehen und dann probiert man aus, nähert sich dem Ziel und irgendwann hat man es dann gefunden und so. Das ist einfach, wo der Spaß drinsteckt, ne?
Ja, den sieht man dir auch an. Also gerade habe ich richtig deine Augen leuchten sehen, als du das Beispiel gesprochen hast. Das spürt man, glaube ich, sehr stark. Jetzt mal ein bisschen von der anderen Seite gefragt, weil Innovation ist ja immer positiv besetzt. Jeder sagt, cool, Innovation und innovativ sein. Aber auf der anderen Seite können die Dinge nicht auch mal so bleiben, wie sie sind. Also muss man immer alles verändern? Und sage ich mal Stichwort Entschleunigung?
Nee, muss man gar nicht. Überhaupt nicht. Also ist ja auch nur, dass ein ganz geringer Anteil der Menschen überhaupt diesen Innovatorengeist in sich tragen. Ne? Und die meisten sagen ja auch, nee, komm, passt schon, machen wir morgen. Und bei mir, ich weiß nicht, warum es bei mir so ist, aber wenn ich höre, morgen, geht gar nicht. Heute, fertig, machen, ab dafür. Nein, auf der anderen Seite, um das auch vielleicht zu beantworten, wir arbeiten, ist auch ein Kapitel, ich merke, du hast mein Buch nicht gelesen. Nein, es ist ein Kapitel in dem Buch, was genau das auch in Frage stellen, immer dieses höher, schneller und weiter und ob die nächste Innovationsstufe nicht was ist, was uns dabei unterstützt, dass wir ruhiger, entspannter, dass es besser geht, ja. Und tatsächlich haben wir an solchen Projekten auch schon gearbeitet, mit großen Konzernen auch, weil die einfach sagen, es kann ja nicht sein, dass wir durch die Digitalisierung einfach nur mal schneller werden, aber dass wir dabei auf der Strecke bleiben und wir uns den Computer sonstigen anpassen, aber wir keine Ahnung, irgendwann mit 8000 Nachrichten am Tag zugehämmert werden, das ist ja irgendwie auch alles Quatsch. Ne? Also tatsächlich auch an sowas arbeiten wir, dass man letztendlich, und das ist ja wieder eine ganz andere Definition von dem Begriff Innovation, dass es uns als Menschen besser geht. Ne?
Ja, hast mich tatsächlich ertappt, habe ich dir aber vorher auch schon verraten. Dein Buch steht ganz oben auf meiner Liste, war jetzt ja auch in Portugal, da nehme ich das mit. Ja, mal reingesprungen, weil mich das auch tatsächlich brennend interessiert. Wie genau läuft das denn ab? Also wenn ich jetzt, was ist ein typischer Auftrag an euch als Innovationsagentur und was macht ihr denn dann eigentlich da in euren Räumen?
Würde ich auch gerne wissen. Also es ist tatsächlich so, und früher haben wir dann probiert, dann Riesenangebote zu schreiben und dies, das, jenes, Phasenpläne und Milestone-Planning und Projektmanagement und was nicht alles. Und haben dann festgestellt, und wenn dann der Auftrag kam und wir es irgendwie geschafft haben, dass es dann losging, das Budget war dann freigegeben und dann meist an Tag zwei schon alles wieder Makulatur. Und das ist der Hintergrund, wo wir gesagt haben, wir lassen diesen ganzen Scheiß komplett weg. Wir machen tatsächlich keine Planung. Wir machen tatsächlich keine Kostenvoranschläge mehr. Wir machen auch keine Milestones-Planung, kein Projektmanagement, nichts mehr. Klingt jetzt halt wirklich, wie sollen das dann laufen? Das ist ganz simpel. Man muss nur an sich selbst mal denken. Wenn jetzt ihr ein neues Produkt entwickeln wollen würdet und ihr hört sofort, ja, hier ist ein Angebot, 1,8 Millionen Euro. Puh. Ja, weiß ich auch nicht so richtig, wie ich das jetzt machen. Grübel. Und wir haben gesagt, pass auf, wir machen das anders. Da wir ja ausschließlich Innovation entwickeln, kannst du bei uns immer nur ein dediziertes Team bekommen. Da ist ein Designer, ein Ingenieur, ein Softwareentwickler, ein Konzepter oder was auch immer, was wir gerade benötigen. Und die nehmen sich einfach nur eine Woche Zeit und ballern da drin Vollgas, dass sie möglichst schnell einen Prototypen bauen von der Idee, die da ist. Und danach ziehen sie auch wieder zurück. Und deswegen kann man sich vorstellen, es ist wie so ein kleines Häppchen. Dieses erste Häppchen, das kriegst du von diesem riesengroßen Brett. Und das Ziel ist immer, möglichst schnell was Anfassbares, was Ausprobierbares, irgendwas, was man vielleicht sogar draußen am Kunden schon validieren kann, in die Hand zu bekommen. Und so arbeiten wir heute. Also eigentlich immer nur maximal eine, vielleicht manchmal auch, es gibt also nur die eine oder es gibt einen zweiwöchigen Sprint. Und danach machen wir auch wieder definitiv nicht weiter an dem Projekt, sondern arbeiten wieder an was anderem, damit wir auch frisch im Kopf bleiben und immer diese Geschwindigkeit beibehalten. Weil es gibt nichts Schlimmeres, das kennt ihr auch aus euren eigenen Projekten, jeder kennt das. Jedes 3-Monats-Projekt fängt mit einer riesen Euphorie an und dann bröckelt es ein bisschen runter, geht mal unter die Nulllinie, weil irgendwie das Meeting noch nicht gewesen ist, weil was unklar ist, weil dies, das, jenes. Irgendwann geht es ein bisschen hoch, weil ne, man hat wieder mal was Neues rausgefunden, wie auch immer. Und ganz zum Schluss gibt es dann diesen, wenn die Deadline kommt, alle tschakka. Und wir haben einfach nur die Deadline rausgeschnitten und diese Anfangseuphorität zusammengepackt und gesagt, das machen wir jetzt in jedem Projekt. Also ist jetzt stark vereinfacht, ne, ist klar, aber so das ist ein bisschen die Grundidee dahinter. Und das wenden wir konsequenterweise immer wieder an in verschiedensten Sprints. Und wir können es halt machen, weil wir nur Innovationsprojekte haben und immer nur was Neues auf der Bahn haben.
Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, in der Woche ist tatsächlich auch nicht viel Zeit dafür, dass die Motivation bröckelt. Das ist quasi schon ausgeschlossen. Kannst du uns mal ein Beispiel erzählen? Also was könnt ihr in so einer Woche umsetzen? Ich stelle mir das so vor, dass das ein interdisziplinäres Team ist. Also offensichtlich ja ganz unterschiedliche Typen, die ja sehr unterschiedliche Vorstellungen auch davon haben. Teilweise, wie etwas umgesetzt wird. Und im Moment stelle ich mir so ein bisschen vor, als würden die dann bei euch eine Woche 24/7 in den Raum gesperrt zusammen. Und dann müssen sie am Ende sich auf was einigen. Läuft das so oder wie?
Genau so. Nee, genau so überhaupt nicht. Das ist ganz witzig. Also wir haben, weil das Thema, was rauskommen soll, völlig unklar ist, haben wir einen ganz festen Prozess. Muss dir vorstellen, wirklich wie so ein Stundenplan aus der Schule. Den definieren wir dann am Anfang der Woche. Das ist so ein Raster, was wir erstmal rüberlegen. Wann wollen wir was fertig haben? Für was ist wie viel Zeit? Wann sind, wir machen zum Beispiel keine Meetings. Wann sind nur welche kurzen Stand-ups? Wann sind Abstimmungs-Video-Calls? Was präsentieren wir wann den Kunden? Und du hast einen kompletten Fahrplan. Das heißt also, um dir mal so ein Gefühl zu geben, also, was ist machbar? Wird mich mein Team jetzt verschlagen, aber weil das auch mal so eine Ausnahmeding war. Aber wir haben es geschafft, in einer Woche ein komplettes Startup aufzubauen. Das ist aber nicht normal. Also, piano. Ich sag, die schlagen mich dafür. Normal ist schon, dass man mehrere Sprints braucht, bis man sowas auf die Straße gebracht hat. Aber wir haben in einer Woche von der Geschäftsidee, da ging es um eine Corona-Zeit, einen digitalen Lieferdienst für Brötchen. Kann man sich vorstellen, macht irgendwie Sinn, wenn man nicht mehr irgendwo so in Kontakt gehen darf. Und das haben wir in einer Woche gebaut. Also von der Geschäftsmodell, Pricing, Erscheinungsbild, Logo, Naming, Website, Online-Shop, Online-Kampagnen, Prozesse, Visuals, Marketingkampagne, alles in einer Woche. Und man sagt, ist doch völlig unmöglich. Nee, ist es nicht. Wenn man sich zum Beispiel sagt, okay, Montag machen wir Konzept, Dienstag 12 Uhr machen wir bis 12 Uhr Branding, dann ist Schluss. Es ist natürlich dann ein Branding, was einem nach einem Pareto-Prinzip nur 80% gut ist. Aber wir haben ja viele Leute an Bord. Und wenn die dann was rausballern, dann sagt man schon, es sieht auch schon verdammt gut aus. Wir können damit eigentlich arbeiten. Ja, klar, könnte man jetzt noch Stunden investieren und Tage und Monate, um die ganzen kleinen Details noch besser zu machen. Aber das ist ja das, was Innovation so langsam macht. Wir sagen, so, das freezen wir jetzt. Der Stand ist gut. Damit können wir arbeiten. Du kriegst jetzt nochmal eine Stunde Zeit, lieber Kunde, um nochmal zu überlegen, ob du es wirklich willst. Ansonsten Schnauze. Und dann geht's weiter. Dann geht's ins Interface-Design, dann bauen wir schon die ersten Apps auf, dies, das, jenes und so weiter. Und immer mit dem Anspruch, es muss nicht 100% perfekt sein, es muss nur funktionieren, dass wir rausgehen können und draußen erste Erfahrungen sammeln können. Und that's the magic, ne? Das klappt natürlich nicht mit jedem, ne? Also wenn wir jetzt am Beispiel, wir haben letztes Jahr mit der Allianz-Versicherung zusammen ein Startup aufgebaut. Da kann man sich vorstellen, da ist natürlich eine rechtliche Regulatorik dahinter. Wir hatten mittendrin noch eine Kartellrechtsprüfung. Große Freude. Da haben wir insgesamt, ich meine, 6 oder 7 Sprints gebraucht, bis das alles komplett durch war. Aber was sind 6 oder 7 Sprints? Das sind 6 oder 7 Wochen. Wer schafft das denn sonst, so eine Firma in so einem Konzernumfeld in der Geschwindigkeit auf die Straße zu bringen? Ne? Also von daher sind so ein paar Grundprinzipien dahinter. Wenn man sie einfach einhält, ist man erstaunlich schnell. Und also wir selbst sind immer wie überrascht. Man sagt, Gott, das haben wir nicht in einer Woche geschafft. Verrückt. Geil.
Ja, also finde ich tatsächlich sehr beeindruckend, wenn man sich das vorstellt in einer Woche und auch das richtige Maß zu finden zwischen Perfektion und einfach mal machen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck auch, dass durch diese Zeitknappheit man in so einem Team ja auch glücklich ist, wenn jemand mal was erledigt, ja, weil man hat ja kann ja auch nicht unendlich diskutieren. Das hilft vielleicht auch mal, die eine oder andere Entscheidung zu beschleunigen. Aber ich glaube, genau dieser Prozess, darin liegt so ein bisschen die Magic und wahrscheinlich auch eure Erfahrung als Team.
Ja.
Jetzt mal von der anderen Seite gekommen, weil du löst ja oder ihr löst ja als Team ständig Themen, die andere nicht lösen können. Das ist ja auch erstmal sau anstrengend. Warum machst du das freiwillig und hast gesagt, das machst du jetzt sogar zu deinem Beruf, dass Leute zu dir kommen und sagen, du machst das für mich?
Also ja, ist anstrengend, ne? Also es ist wirklich so, dass du teilweise auf dem Freitag dann rausgehst und das T-Shirt ist nass. Ist kein Scheiß. Für mich ist es aber, für mich persönlich und für die Menschen, die ich hier um mich herum so habe, ist es viel, 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 viel anstrengender, an was zu arbeiten, wo man immer wieder dasselbe macht, immer wieder dasselbe, noch ein bisschen feinschleifen, noch ein bisschen rüberschicken und 3 Tage später dann doch kein Feedback kriegen. Und hast du schon was vom Kunden gehört? Nee, habe ich nicht. Ja, was machen wir jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Lass noch irgendwie Kaffee trinken. Macht auch nicht zufrieden. Und solche Menschen, die einfach Bock haben, Sachen zu gestalten und wachsen zu sehen und auch aus ihrem eigenen Wohlfühlkreis rauszutreten, die habe ich hier im Team. Und nur solche habe ich im Team. Und natürlich das Thema, dass da keine Junioren bei sind, keine Azubis und sonstiges, wie wir sie früher auch hatten, das geht dann einfach nicht. Ne? Sondern es sind Leute, die sagen, die auch ohne Konzept sagen, okay, ich habe ein grobes Bild vor, ich fange jetzt an, ich baue das jetzt und eine Stunde stelle ich mich damit hin und ihr guckt rüber, ist das die richtige Richtung? Ja, nein. Und dann iterieren wir das. Ne? Also für mich ist eher die Qual, dieses immer wiederkehrende, das immer gleiche, das könnte ich im Leben nicht machen. Also das habe ich in einer meiner ersten Selbstständigkeit machen müssen. Ich habe wahnsinniges Geld verdient, wirklich, aber es war immer das Gleiche. Habe ich 2 Jahre durchgehalten und gesagt, geht nicht, mach mich kaputt, mach mich fertig. Und deswegen, vielleicht muss man das auch mal selbst erlebt haben, sowas, so ein Beruf, um zu sagen, nee, ich will was anderes. Und bei uns ist es natürlich extremst. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann erstmal drin ist, ist es dann auch nicht mehr so extrem. Es ist so wie so ein Rennfahrer, der auch sagt, warte, ich hab nur Auto gefahren, ne? Was geht, was du jetzt hast? Ja, gut, war 300. Ja, man gewöhnt sich an alles, ne? So ein bisschen. Vielleicht so, weiß ich nicht genau.
Ja, also bestimmt, so ein bisschen kann man sich an die Geschwindigkeit gewöhnen, aber ich höre auch so ein bisschen raus, dass du sagst, ist auch eine Typenfrage oder sagst du am Ende, ist es auch erlernbar, so innovativ zu sein, weil du beschreibst den Prozess ja tatsächlich, dass man auch leiden muss, ne? Man muss eben auch richtig in die Tasten hauen können, ja, auch unter Zeitdruck arbeiten und ja, das frage ich mich. Also ist das so aus deiner Erfahrung etwas, was man lernen kann oder hat man das in sich als Typ?
Definitiv kann man das lernen, aber nur, wenn man es will. Ja, also ich hatte auch diverse Mitarbeiter an Bord, die meinten, sie wollen es würden. Geiles Deutsch, ne? Aber dann irgendwann festgestellt haben für sich, dass sie gesagt haben, ganz ehrlich, ich, also, es ist geil, was ihr hier macht, Hammer, aber ich kann ich nicht, schaffe ich nicht. Ich muss gehen. Es passiert, ganz normal. Und das heißt, also der Wille ist entscheidend dazu. Und wenn der Wille dann da ist, dann kann man das alles lernen. Das ist im Grunde genommen so schwer, ist es dann auch nicht. Wir sind ja nicht irgendwie schlauer oder besser oder irgendwas. Das ist totaler Quatsch. Und einfach nur, weil wir uns diese Methodik angeeignet haben und dann natürlich sehr viel machen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Weil das ist der eigentliche Schlüssel dahinter. Ne? Und das ist auch das, was übrigens in keinem dieser verdammten methodisch orientierten Bücher drin steht. Wie schafft man es denn wirklich, dieses Feuer zu entfachen? Ich meine, du hast es ja auch. Wir haben ja im Vorfeld auch schon mal gesprochen, wenn du über deine Firma redest, dann leuchten ja auch die Augen. Und du erzählst mal, wie ihr es geschafft habt, das zu lösen und dies und das und Probleme und hier und da. Und ja, wenn ich das nicht habe, nutzt mir die beste Methodik nichts. Dann nutzt mir auch das beste Tool nicht oder die beste Software oder irgendwas. Das ist, dann kommt nichts bei raus. Und wenn ich aber dieses Feuer entfachen kann, und nicht jeder kann sich für alle Themen begeistern. Deswegen ist es auch, dass wir Teams immer individuell wieder zusammenstellen. Aber wenn dann Sachen teilweise kommen, wo du sagst so, wow, da habe ich jetzt die Chance mitzuwirken? Geil. Und dann noch eine richtige Methodik und raufpackst, dann kann Außergewöhnliches entstehen. Und wie man das halt macht, das zeigen wir ja auch jetzt in diesem Buch und gerade dabei jetzt auch noch sogar Video-Learning-Kurse aufzubauen, weil die Leute fragen danach, sagen, ich will das auch. Gib mir mal den 10-Punkte-Plan. Und der ist einfach so, nee, den gibt's jetzt nicht. Ist schon ein bisschen schmerzhafter, ein bisschen tiefer rein. Und aber ist, in der Regel ist es auch ein Selbstfindungsprozess, der eigentlich dann ja nicht unangenehm ist, sondern wenn man dann erstmal für sich gefunden hat, wo man wirklich tickt. Das ist das Allergeilste, wenn man dann so dermaßen produktiv wird oder auch dieses Thema Konzentrationsfähigkeit fällt komplett weg dann, weil ich einfach, ich kann ballern und gucken auf die Uhr und sagen, oh fuck, schon 18 Uhr. Hui, geiler Tag, ich glaube, mal jetzt Feierabend. So, ne, dann ist es vielleicht eher noch diese Thematik, dann eine Balance zu finden zwischen sich tatsächlich nicht auszuhöhlen und nur noch zu brennen, ne? Und mal irgendwie runterzukommen und sonstiges, so in der Richtung.
Ja, du hast schon angesprochen, Thema Persönlichkeit und Entwicklung. Also vermutlich hast du dich ja auch schon ein paar Mal auf dem Weg neu erfunden oder weiterentwickelt. Was ist so ein Thema, an dem du gerade arbeitest, eine Fähigkeit? Wie gehst du daran?
Ja, ich bin perfekt. Also, witzigerweise ist es tatsächlich so, das merkt man mir jetzt nicht mehr so wirklich so richtig an, vermute ich mal, dass ich eigentlich sehr introvertiert war und immer dieser totale Understatement-Typ. So, nach dem Motto, Leistung überzeugt und wenn der Kunde es dann sieht, dann klappt das auch schon. Habe aber auch festgestellt in der Vergangenheit, dass es nicht immer draußen am Markt so wirklich wahrgenommen wird. Und deswegen auch ist auch ein Thema, warum dieses Buch jetzt mal rauskommt, ist hier mit Fratze drauf und so. Für mich super schwer, das zu tun. Das ist für mich out of comfort zone. Das, was wir gerade machen, ist out of comfort zone. Ich habe Achselnässe. Oder von Publikum zu stellen, weil sie sagen, wir wollen das lernen. Da stellt sich vorne hin und erzählt das. Das ist für mich out of comfort zone. In der Vergangenheit waren es andere Themen, sowas, das mir mal gespiegelt worden ist, weil ich so extrem emotional in die Themen reingehe. Lars, du musst mal an deiner Toleranzbreite arbeiten. Toleranzbreite, what the fuck ist das denn? Ja, du darfst es nicht so persönlich nehmen, das ist doch nur Business. So, das ist mir oft gespiegelt worden und habe ich wirklich auch geglaubt. Und so, ja, okay, dann muss ich daran wohl arbeiten. Mittlerweile glaube ich, dass es totaler Bullshit ist und dass wir viel zu wenig Emotionen im Business haben. Und meine Toleranzbreite ist extrem zurückgegangen in letzter Zeit wieder, weil ich einfach eine andere Haltung dazu entwickelt habe. Ich möchte mich wirklich nur in meinem Team mit Leuten umgeben, die wirklich Bock haben, die Feuer haben, die Gas geben können. Und ich möchte auch wirklich nur mit Leuten zusammenarbeiten, die auch solche Leuchttürme sind, die richtig was gestalten wollen, die Zukunft nach vorne bringen wollen. Und ich kriege komplett ultra plack, wenn ich Menschen im Team habe, die dann, wenn sie nicht können, ist es okay. Aber wenn sie nicht wollen, Halter, Schalter, dann haben die tatsächlich in so einem Team nichts zu suchen und sind dann auch schneller raus, als irgendwie sein muss. Ne? So, und das ist was, wo ich eher andersrum arbeite und überlege, wie kann ich es denn schaffen, wenn sie dieses Feuer nicht haben, den Wege zu geben, dass sie dieses Feuer finden. So. Und das ist saumäßig schwer, wenn du selbst so eine Fackel immer bist. Ja, andere auch mit zu entzünden, wo dann vielleicht noch nicht mehr die Lunte da ist. So. Das ist was, aber ansonsten, klar, für einen selbst auch immer bei Selbstreflexion, also jetzt auch ernst gemeint, wir haben aber ein Team, wo ich regelmäßig auch Lack kriege, für meine blinden Flecke, ist klar, wenn man in so einer Kultur miteinander umgeht, Da hast du schon ganz gut erkannt. Da gibt es natürlich unterschiedlichste Blickwinkel drauf. Und da wird auch alles auf den Tisch gelegt. Und also ich kriege jeden Freitag machen wir schöne Recaps. ja, also da wird nicht langweilig, garantiert nicht.
Definitiv. Also an deiner Frisur hast du seit dem Buchtitel auch, sag ich mal, gearbeitet. Und dass das außer, wenn ich mal außerhalb deiner Komfortzone jetzt ist, das merkt man nicht an. Also da hast du wirklich schon einiges investiert, um dahin zu kommen. Du hast, finde ich, ein ganz spannendes Thema angesprochen, nämlich das der Emotionen, was ja oft, sage ich mal, so aus meiner Wahrnehmung, gerade aus der männlichen Perspektive, eher so fast schon in die esoterische Ecke gepackt wird. Ja. Dabei ist das ja eigentlich auch schon wissenschaftlich belegt, dass viele Entscheidungen und unser Handeln eigentlich von unseren Emotionen abhängt. Und man eigentlich ja als Mann vielleicht oftmals gar nicht so den richtigen Zugang dazu hat. Aber ich nehme dich jetzt da wahr und auch, wie du es formuliert hast, dass die Emotionen eine ganz große Rolle spielen für dich, jetzt in dem, was du tust.
Es ist tatsächlich so. Es ist schwer in Worte zu fassen, ne? Also wenn wir so über Emotionen reden im Business-Umfeld, dann wird sofort so ein bisschen Esoterik unterlegt, so Gott, Gott, was hat er denn? Was wir alle cool finden, ist Team Spirit. Die Übersetzung von Team Spirit ist ja nicht zufällig, ne? Egal. Aber es ist tatsächlich so. Also das bricht aber gerade auf. Und zwar in der Form, wenn ich merke, dass ich hier Leute sitzen habe, gestandene Geschäftsführer, Vorstände, irgendwas, ja, die Tür ist zu. Rate mal, über was wir reden. Fast ausschließlich genau über diese Themen. Und es ist einfach der Schlüssel zu allen. Also wenn ich mich wohlfühle, indem ich tue, wenn ich in dem ruhe, was ich habe, wenn ich Beruf aus einer Berufung mache und emotional an dem arbeiten kann, was ich wirklich, wirklich will. Ja, mein Gott, was sind denn dann wohl die Ergebnisse? Weil wie glücklich fahre ich wohl abends nach Hause, wenn ich was bewegen kann? Ne? Und das sind so Themen, also ich bin fest davon überzeugt, das ist der Schlüssel für alles. Und wir haben, weiß nicht, bekannt ist, mit dem Gerald Hüther ganz viel zusammengearbeitet, weil wir gemerkt haben, also wenn wir als Innovationsagentur uns nicht regelmäßig da in unserer Arbeitsweise so reflektieren, dass wir also für die ganze Digitalisierung, die auf uns zukommen wird, ganz, ganz weit vorne sind, sprich unsere Mitarbeiter und die Persönlichkeiten zu entfalten, dann haben wir irgendwann keine Daseinsberechtigung mehr. Und das ist in vielen Bereichen, also wir arbeiten zum Beispiel an einer KI-Lösung, die einen automatisch ein Corporate Design generiert und am besten auch gleich druckt und fertig, so ein Ding zum Beispiel. Das wird komplette Agenturen, also auch kreative Menschen, von heute auf morgen wegrasieren. Also da kannst du ja schon mal perspektivisch sagen, okay, auf welcher Seite will ich denn eigentlich stehen? Und da ist der einzige Schlüssel jetzt, also neben der ganzen Technologie und Methodik, ist doch nur die eigene Persönlichkeit, die ich habe. Und die dann konsequent weiterzuentwickeln und drin immer tiefer reinzugehen und neue Potenziale zu entdecken und neue Wege zu entdecken, das ist ganz, ganz wesentlicher Bestandteil eines Menschen, der als innovativer Mensch oder als Innovator arbeiten möchte. Und das ist genau das, was wir auch in dem Buch haben, was wir in den Kursen jetzt anbieten wollen, dass Leute sich da mal reintrauen und aufhören immer nur, ja, ich bin Certified Innovation Expert oder Certified Design Thinker. Ja, Entschuldigung, am Arsch, weil das bringt dich kein Stück voran, wenn du nicht in der Lage bist, dich empathisch wirklich in jemanden reinzudenken und dich wirklich reinzufühlen. Und das ist halt was, muss man fairer sagen, gerade Ingenieure, ich darf es ja sagen, bin ja einer, denen geht es da eher sehr schwer ab, muss man fairerweise sagen. Die sind prozessorientiert, die sind perfektionistisch orientiert, die können alles, die sind bloß jetzt so über Gefühle reden und dann auch noch irgendwie selbst äußern und gegebenenfalls auch noch darstellen. Aua, muss jetzt nicht so sein, ne? Aber es ist wirklich der Schlüssel zu ganz, ganz vielen Themen. Kann ich also absolut bestätigen.
Ja, finde ich sehr spannend, dass du es sagst. Also ich habe es ehrlich gesagt bei mir gespürt. Ich bin jetzt kein Ingenieur, sondern Jurist, ja. Aber als meine Tochter geboren ist, weil das war für mich immer so ein Beispiel, die war natürlich und ist immer noch sehr, sehr nah an ihren Emotionen, ja, wie man sich vorstellen kann. Und damit erstmal klarzukommen und dann zu verstehen, dass das auch anders geht und dass das tatsächlich, wie du es ja auch beschreibst, ein Skill ist, ja, eine Fähigkeit, das war für mich sehr hilfreich. Und ich muss auch zugeben, und da habe ich auch mit ein paar anderen Männern drüber gesprochen, habe ich da erstmal angefangen zu sagen, was gibt es eigentlich für Gefühle? Ja, hört sich jetzt blöd an, aber mal bei Google eingegeben, was gibt es denn eigentlich alles für Gefühle? Natürlich kenne ich ein paar, ja, aber wenn man da ein bisschen in die Nuancen geht, das Erste ist ja, die Emotion kommt und man muss sie verstehen und muss ja auch erstmal einordnen können, was es ist. Also da tut sich tatsächlich so ein bisschen so eine Welt auf. Ist so ein bisschen wie auf einmal in Farbe sehen, nicht mehr schwarz-weiß.
Ja, ist tatsächlich so. Gerade wenn die Juristen sind ja dann auch eher schwarz-weiß orientiert. würde ich mal so vorsichtig behaupten, also wie viele im Business ist. Aber ich glaube, dass das auch die nächste Evolutionsstufe sein wird, dass wir uns eben halt, ganz ehrlich, wenn alles wegdigitalisiert ist, was bleibt denn sowieso dann noch über? Also dann bleibt ja nur noch unsere Emotionalität und die da gekoppelte Kreativität ja irgendwie noch über, weil den Rest können wir dann ja nicht wegdigitalisieren. So, also von daher ist da auch der Schlüssel drin zu suchen für die nächste Innovation, definitiv. Ne, und wenn es ist bloß natürlich vollkommen unüblich, in der Öffentlichkeit irgendwie sein innerstes Gefühlsleben bereit zu oder offen zu legen. Ich glaube aber, dass die es tun werden in Zukunft, und ich nehme nur ein Beispiel, den Bodo Jansen, der von Upsalzwogen zum Beispiel, der macht es einfach. Er wird halt aus einer geilen, souveränen Rolle heraus, weil er auch tierisch in die Fresse gekriegt hat von seinem ganzen Team. Und dann gesagt, okay, dann kann es ja nicht schlimmer werden. Dann drehen wir das Ganze nochmal um und ich gebe einfach alles preis von mir. Ne? Kann aber auch nicht jeder Mitarbeiter heute mit umgehen. Das ist die Kehrseite der Medaille. Ja? Also wenn ich dann irgendwie Tränen überströmt irgendwie jetzt hier in jedem Workshop sitzen würde, würde alle sagen, was ist denn mit dem Lars los? Er hat ja keine Kraft, kein Stark. Dass das aber die eigentliche Stärke ist, das so rauszulassen, so weit sind wir auch noch nicht. Ich glaube aber, wir sind auf dem Weg dahin. Weil das, was eben passiert, ne, gerade wenn man dann auch mal zwei, drei Bierchen mit irgendwie jemandem Entscheiderebene mal C-Level Neudeutsch gestürzt hat, dann kommen die Emotionen. Und zwar in einer Welle, die ganz klar zeigt, dass es so, wie es bisher läuft. Jeder muss perfekt sein, jeder muss den rhetorisch geschliffenen abliefern können. Sorry, wir sind ja keine Maschinen, sondern das, was uns ausmacht, ist genau das. Und darin steckt auch die Zukunft drin, in der Produktentwicklung. Ne? Weil wir sagen ja nicht umsonst, wir sagen ja mal, wir wollen Produkte entwickeln, die Kunden wirklich lieben. Ja, schaffst bestimmt nicht, indem du irgendwelche Excel-Tabellen abarbeitest, ne? So, das ist, von daher merkst du schon, also da ist extrem, extrem viel Potenzial und Drehmoment drin.
Ja, freut mich sehr. Den Teil des Videos werde ich mir noch öfter mal angucken, glaube ich, weil es absolut ein Lieblingsthema von mir ist und ich glaube auch, so wie du, dass das einen großen Unterschied machen wird. Und gerade wir Männer einfach da noch deutlich mehr Luft nach oben haben, so als Gruppe, sag ich mal.
Frauen auch. Stereotyp. Frauen genauso. Was ich merke, die besten, also da ich so sagen darf, aber ich sag's aber jetzt mal, die besten Managerinnen agieren häufig wie die härtesten Männer. Das ist richtig bescheuert. Wir haben sie so in dieser C-Level-Welt reingelebt, dass sie die ganze, diese KPI-Sprache, diese knallharte Einfordern, bam, bam, bam. Wobei sie doch so viele Stärken haben auf Einfühlungsebene und was nicht alles. Und wenn sie doch diese Karte mehr spielen würden. Wir hatten mal so eine Mitarbeiterin, die dann irgendwann, wenn du nur so gemacht hast, sofort, Lars, wie darf ich das deuten? Du hast ja gerade die Augenbraue hochgezogen. Für mich fühlt sich das so an, als wenn du nicht da so ganz in dem Projekt stehst. Was ist los? Ja, boah, die Karte ist perfekt. Und das ist natürlich was uns Männern total abgeht. Ne? Also wir können ja im Prinzip komplette Grimassen ziehen und der Gegenüber reagiert da nicht drauf. Ja? Aber dabei ist es ja genau, dass das Gesichter ja und Mikroexpressionen genau das sind, was ja irgendwie Begeisterung signalisiert und so weiter. Und wenn wir das viel mehr analysieren würden, meinetwegen auch durch Hilfe von KI, wie auch immer, scheißegal. Und darauf basierend Produkte aussteuern und die Produktentwicklung zu ausrichten, ich glaube, da hätten wir eine riesengroße Chance dahinter.
Ja, cool. Ich würde dann direkt mal eine App bei dir in Auftrag geben, die dann mein Gegenüber analysiert und per KI mir ausspielt, was das für eine Emotion ist. Da muss ich mich nicht damit beschäftigen. Also wenn ihr das mal kurz fertig machen könntet.
Das Lachen an nicht. Wir arbeiten nicht an sowas. Wir arbeiten an etwas anderem, was viel subtiler ist, aber tatsächlich dir im... ich darf mal wieder nichts verraten. Diese scheiß Geheimhaltungsverträge. Pass auf, ich mache das andersrum. Ich bringe den Gründer zu euch und dann soll er dann versuchen, über eure Plattform Funding zu bekommen und weil der hat, das ist ein geiles Konzept. Ich darf mal wieder nichts verraten.
Machen wir hinter den Kulissen.
Machen wir hinter den Kulissen. Aber da entstehen gerade eine ganze Menge von wirklich tollen Sachen, wo du sagst, okay, das ist so überfällig. Warum ist denn da keiner drauf gekommen? Verstehe ich gar nicht. Ja? Also wirklich klasse. Und das passiert jetzt gerade. Absolut.
Cool. Zu dem Thema nochmal zum Abschluss, weil du sagst, das passiert jetzt gerade, würde ich nochmal gerne so ein bisschen den Blickwinkel öffnen, allgemeine Innovationskultur in Deutschland. Wie nimmst du das wahr? Ist die da? Sind die Leute offen und heiß auf Innovation? Oder ist das eher ein Schlagwort?
Oh Gott, jetzt muss ich ehrlich antworten, dann wird mich mein Team wieder verschlagen. Also ich könnte jetzt hier den Abriss machen. Ich mach's aber mal nicht. Also ich mach Folgendes. Also, alle haben Bock auf innovative Projekte, haben sie wirklich. Das ist so. Also wenn du mit irgendwas Neuem, Innovativen um die Ecke kommst, AR, VR, Scan, Automatic, Holographic, blablabla, alle, wow, haben Bock drauf. Das Problem ist nur, wenn es dann in die Umsetzung geht, in die Realisierung. Da kommt nämlich eine Emotion hoch und die heißt Angst. Und das traut sich keiner zuzugeben. Und sobald es um die Exekutive geht, um die Umsetzung, oh Gott, ich soll per KI basiert, ich musste jetzt auch nochmal mich um ein anderes Projekt kümmern. Also das, keiner sagt das, aber es ist ja dieser blöde Satz, das haben wir immer schon so gemacht, der wird ja nicht gesagt, genau, also zum Glück auch nicht mehr genau diesem Wortlaut, sondern aber in anderen Wortlauten kommt der tatsächlich immer wieder. Und die Frage ist ja, warum? Nicht, weil die Leute wie blöd sind und keinen Bock haben, sondern weil es, ich glaube, es sind innere Ängste. Wir haben Angst vor Innovation. Das ist fucking Faxt. Das merke ich immer wieder. Und da ist es ja auch wieder so schön, wenn so eine Methodik hat, wie wir es haben, und sagen, ich kann es ja gar nichts falsch machen. Wir machen nur jetzt mal eine Woche. Nur einen Anfang. Und wenn es dann blöd sein sollte, dann schmeißen wir es weg. Dann haben wir nur eine Woche investiert. Ja, die kostet auch Geld, keine Frage, aber es gibt, ihr braucht keine Angst zu haben. Lass einfach mal nur Pareto, gehen wir nur mit 60% dran. Reicht auch, wenn du 60% hast und es ein bisschen funktioniert, wäre schon ganz cool. Und also ein ganz wesentlicher Faktor ist, im Innovationsprozess Angst zu nehmen. Und da sind wir bei einer Kernemotion, die so stark ist, die bei manchen ja wirklich dazu führt, Augen zu schließen oder wegzurennen. Und genau das erleben wir also ganz häufig. Aber auf der anderen Seite ist das Thema Innovation, und deswegen deine Frage zu beantworten, ist auf der Agenda auf Platz 1. Ist es wirklich. Alle wollen Innovation. Jeder will das neue Geschäftsmodell, das neue Produkt, den neuen Service, den geilen irgendwas. Jeder hat ja auch, frag dich selbst, ich habe bestimmt eine geile Business-Idee, die ich gerne auf die Straße bringen würde. Jeder hat sowas. Das Problem ist nur, dass wir die Sachen nicht auf die Straße kriegen. Und da sind wir ja beim Eingangsthema und dafür, wie findet man dafür Wege, das wirklich zu schaffen. Ne? Und das ist so, aber die, es ist noch ein bisschen viel Innovationszirkus draußen, so mit irgendwelchen Pseudo-Innovation-Labs und Tischkicker und vielen Titel und viel Social Media, aber wenig Inhalt. Das muss ich tatsächlich noch ein bisschen kritisieren. Aber das Thema ist ganz, ganz vorne auf der Agenda. Definitiv. Und im Grunde will es jeder.
Ich glaube, das ist ein herrliches Schlusswort. Du hast ja auch was dazu beigetragen. Deine Gedanken hast du in Buchform gegossen und jeder kann das jetzt nachvollziehen und weiß, wie er das jetzt auf die Straße bringen kann. Du hast ja vorhin gesagt, leider nimmt ihr keine Praktikanten mehr, sonst hätte ich mich direkt mal für so Praktikum bei dir beworben. Du weißt, ich bin Jurist, also kann ich nichts. Aber was ich kann, ist mich bedanken bei dir. Das war herrlich. Ich hoffe, dass auch der ein oder andere dann so viel Freude hat wie ich. Und ich freue mich, wenn wir uns auch mal wirklich sehen können. Gerne. Das wäre der nächste große Schritt für mich.
Gerne. Du bist herzlich eingeladen. Wir sitzen ja in Oldenburg im Norden, kurz vor der Borderkant, kurz vom Runterfallen. Nee, gerne. Wir haben jetzt auch das erste Real-Life-Meeting wieder gehabt mit dem Kunden gestern. Es ist schon was anderes, ist schon besser und es macht auch mehr Freude als rein alles per Video basiert. Ne? Aber witzigerweise, was ich auch lernen musste, man kann Innovationen per Remote entwickeln. Geht, ist erstaunlich, aber funktioniert. Aber ich bin schon bei dir, das persönliche Treffen, das tief in die Augen schauen, ist noch eine andere Level, ne? Bin ich bei. Bis